1, 2, 3, 4.
24 Buzzer People. 24 Buzzer People.
And now in season 13.
Presented by Vierfeld. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und dieser Season 13, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by Vierfeld, dem wir machen das Player in Digitalfragen. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zweiter Gast in Season 13 ist Andrea Gdolski, ehemalige Gesundheitsministerin der Republik Österreich und jetzt Ärztin, Consultant, Keynote-Speakerin, TV-Star und vieles mehr und jetzt bei mir im Studio. Servus Andrea.
Hallo, grüß dich Christian, danke für die Einladung.
Ich freue mich, wir hatten ein geniales Vorgespräch, Siebenbürgerstraße, wir sind beide in der Siebenbürgerstraße aufgewachsen.
Ja, der 22. Bezirk hat die besten Leute hervorgebracht.
Sensationell finde ich das einfach und ja, ich liebe diese Bezugspunkte. Ich möchte noch kurz sagen, wie ich jetzt aktuell auf dich neugierig wurde als Gast. Du hast eine unglaublich leibende Folge mit Michi Nikpasch in seiner Dunkelkammer gemacht. Ich habe mich eine Stunde plus, das war glaube ich mehr als eine Stunde, unterhalten. Vielleicht kurz in eigenen Worten, was ihr da gemacht habt.
Ja, wir sind zusammengekommen eigentlich über eine Veranstaltung der Gebrüder Moppet, der Aschermittwoch, und da laden sie immer verschiedenste Leute ein, die ein bisschen kritisch zu der momentanen Zeitsituation stehen. Und dort war ich auch eingeladen und Nikpasch war auch eingeladen und er ist nachher zu mir gekommen und hat gesagt, du musst unbedingt zu mir in meinen Podcast kommen und das gefällt mir, wie du sprichst, wie du offen bist. Und dann haben wir das durchgezogen und das war eigentlich eine ganz tolle Geschichte, weil das nicht so ein Podcast war, wo du nur gegenüber sitzt, wobei ich das jetzt mit dir auch sehr genieße, sondern das wird in der Kulisse gemacht und vor Publikum gemacht und dann zusammengeschnitten als Podcast. Und ich mag Menschen sehr und das zieht sich durch mein ganzes Leben und dadurch arbeite ich natürlich auch gern auf einer Bühne oder mit dem Mikrofon oder mit Studierenden, die vor mir irgendwelche Regungen zeigen und wo ich dann auch darauf reagieren kann. Und das war sehr toll. Hat mir wirklich gut gefallen.
Na, das ist auch bei mir als Hörer und ich glaube bei vielen anderen Hörerinnen und Hörern super angekommen. Publikum plus 100, glaube ich fast.
Ja, das war eindrucksvoll.
Super abgemischt. Lieber Michi, lieber Kollege, großer Respekt. Zurück zu dir, Andrea. Siebenbürgerstraße haben wir gesagt. Das ist ein bisschen ein Karriere-Werdegang-Podcast. Ich bediene mich immer bei Informationen, die ich leicht finde, über meinen Gast LinkedIn als Quelle. Und da finde ich eine spannende Stelle in meinem Börse-People-Podcast. Du warst mal irgendwas bei Henkel machen, bei einem DAX-Unternehmen. Was war das?
Ja, ich habe eigentlich dort über einen Freelancer-Job als Studentin, wo wir Umfragen für Henkel Austria gemacht haben, also nicht das Getränk, sondern das Waschmittel. Da hat sich
also
ja schon
mit einem
ne? Da hat sich ja schon ein ehemaliger Minister mal verhaspelt. Aber das hat mir gut gefallen dort und ich war ja so jemand, der viele Interessen hatte und auch am Anfang nicht ganz genau gewusst habe, was ich eigentlich studieren will. Habe dann sicherheitshalber mal JUS inskribiert, weil das tut man so, wenn man nicht weiß, was man will. Das soll jetzt keine Abwertung des Faches sein, aber dadurch, dass man mit JUS wahnsinnig viel machen kann, ist es halt so ein, ich tue mich noch nicht so richtig in eine Richtung definieren. Und im Zuge eben dieses Ferialjobs bin ich auf die Firma Henkel gestoßen und das hat mir viel Spaß gemacht und die haben damals angeboten dann, weil ich halt ein bisschen eine freche Ferialpraktikantin dann wurde, ob ich nicht die Ausbildung zum Product Manager, also den Trainee zum Product Manager machen möchte. Und ich habe mir gedacht, das ist einmal was ganz was Neues, das ist etwas, wo man schon Geld verdient. Dienen kann. Das war schon in der damaligen Zeit auch wichtig und habe einmal damit begonnen und bin zum ersten Mal sozusagen in eine Firma gestoßen, die wirklich einen Konzern dargestellt hat und weit über die österreichischen Grenzen. Man darf ja nicht vergessen, wir waren damals noch nicht bei der EU. Das war ja noch wirklich Ausland, wo andere Dependancen der Firma Henkel waren, in Deutschland die hauptpositionierte Betriebsstätte. Also das war schon eindrucksvoll und mir hat das viel Spaß gemacht und vielleicht habe ich dort schon ganz, ganz jung gelernt, die Vermarktung von Dingen. Also das ist ja etwas, was im Leben immer ganz wichtig ist. Und heutzutage leben wir in einer Influencer-Zeit. Da ist ja Vermarktung wieder etwas, was ganz spannend ist.
Na, vor allem rund um ein Thema, das dein Thema ist, die Gesundheit, gibt so viel zu sagen. Und da kommen wir dann eh noch dazu. Man hat dich kennengelernt als CEO der niederösterreichischen Landeskliniken der Holding, aber ich möchte noch die Zeit davor, da habe ich so Einträge, du warst im Labor, du warst Turnusärztin im AKH, kurze Genese hin zu den Landeskliniken.
Ich denke mir, ich habe jetzt eine ganz, ganz nette Sendung über die Babyboomer, ich bin ein ganz typischer Babyboomer, 1962 geboren, also mittendrin, und wir waren viele. Das war immer so ein bisschen das Zeichen. Wir waren 38 in der Schule. Und du hast natürlich, wenn du hervorstechen wolltest, immer so ein bisschen was Besonderes dir überlegen müssen. Wahrscheinlich waren wir sehr viel kreativer dadurch. Wir haben ja auch, wie ich das so gehört habe, in diesem Wettbewerb gelebt, in diesem Konkurrenzkampf. Und dadurch habe ich natürlich, nachdem ich dann endlich zur Medizin gefunden habe, nach eben Kurzauftritten auf der juridischen Fakultät, auf der WU, auf der Wirtschaftsfakultät, die ja damals nur zwei Branches hatte, Handelswissenschaften und Betriebswirtschaftslehre, nicht? Wenn man sich anschaut, was in dieser Zeit sich entwickelt hat und was du heute Wahnsinn, alles studieren kannst, wo ich manchmal nicht einmal weiß, was man damit tut, aber es klingt toll. Fachhochschulen hat es noch gar nicht gegeben, also das war also wirklich eine relativ enge Auswahl, und ich bin dann letztendlich, ich glaube aus meinem persönlichen Schicksal, dass ich meine Schwester an Leukämie verloren habe und da natürlich auch in sehr jungen Jahren schon sehr viel mit Medizin zu tun hatte. Letztlich bin ich möglicherweise dadurch dann in die Medizin eingestiegen, obwohl das damals von allen gewarnt wurde, jahrelanges Warten auf einen Turnusplatz, Taxifahren, keine Möglichkeit, Ausbildungsstellen zu kriegen. Wir waren 10.000 damals an der Uni. Das waren die wirklich starken Jahre. Ja. Und ich habe dann letztendlich den Mut gezeigt, wie immer, was anderes zu machen, habe einen Zirkel genommen, habe 80 Kilometer in den Zirkel gegeben und habe alle niederösterreichischen Spitäler angeschrieben, aufgrund der jahrelangen Warteliste in Wien, die möglich waren, wo ich einen Turnus anfangen hätte können. Und das andere Glück, das ich immer habe, das weiteste hat geantwortet, das Krankenhaus Eggenburg mit, glaube ich, damals 89 Kilometer. Habe aber dort viel gelernt, war eine ländliche Struktur und bin dann letztendlich vom Professor Zimpfer, damaliger Chef auf der Universitätsklinik für Anästhesie und Intensivmedizin, angerufen worden gegen Ende meines Turnus, der gesagt hat, du wirst jetzt wirklich am Land versauern oder kommst AKH, jetzt vielleicht wieder ins AKH. Ja. Ich habe ihm gesagt, um Gottes Willen, ich will nicht Anästhesistin werden, ich bin ein Alpha und kein Beta und ich kann den Chirurgen nicht immer den Vortritt lassen. Und er hat gesagt, ja, aber wir haben ja die Intensivstationen, da bist dann du der Chef. Und so kam ich zur Anästhesie, habe das eigentlich mit einer großen Leidenschaft gemacht, mich wieder natürlich in die Extrembereiche hinein katapultiert, nämlich Unfallanästhesie und Schockraum auf der Unfallchirurgie, dort, wo es also wirklich bärt. Und ja, habe das sehr, sehr gern gemacht und habe das spannend gefunden, habe aber, und da ist schon der Link zur Landesklinikenholding, dort letztendlich in diesem Schockraum gelernt, wie wichtig das Management eigentlich im Gesundheitswesen ist, weil es sind dort mehrere Berufsgruppen, es geht um Zeit, es müssen Prozesse ablaufen, es muss schnell passieren und sicher passieren. Und da habe ich mich dann interessiert eben für Krankenhausmanagement und habe dankenswerterweise vom Professor Zimpfer die Unterstützung bekommen, dass ich auch ein bisschen was finanziert bekommen habe für den Krankenhausmanager auf der Wirtschaftsuniversität. Und mit dem ausgestattet habe ich dann gesagt, so, und jetzt will ich wirklich ins Krankenhausmanagement, und habe das unglaubliche Glück gehabt, über ein paar Zwischenwege nach Niederösterreich zu kommen und dann dort im Auftrag vom Landeshauptmann Bröll mit einem wunderbaren Team und auch einem wunderbaren Beraterteam die Niederösterreichische Landeskliniken Holding zusammenzuführen, aus der Taufe zu heben und dann als medizinisch Verantwortlicher zu führen.
Und das war eigentlich meine Wahrnehmung von dir als öffentliche Person, die du dann ja immer stärker wurdest, nicht weil wir gemeinsam in der gleichen Volksschule waren in der Nattorbgasse, das habe ich heute erst erfahren. Dann kam der Ruf der Politik, und ich glaube, ich habe das in eurem Dunkelkammer-Podcast gehört, dass das quasi eine halberte Overnight-Geschichte war. Ja. Aber auch da noch für meine Hörerinnen und Hörer in ganz kurzen Worten, das ging schnell, oder?
Ja, ich glaube, ich meine, angeblich, ich habe das ja später nachgeforscht, ist das in Österreich einfach so, darüber könnte man lange diskutieren, ob das gescheit ist.
Komm jetzt her, gell?
So nach dem Motto, ein Anruf, und wenn du gerade am WC sitzt und nicht abheben kannst, dann wird der Nächste angerufen. Also es ist da relativ knallhart, und in Wahrheit würden wahrscheinlich qualifizierte Headhunter sich die Haare raufen, wie hier die Ausschlussdienste.
Ich glaube, man hat dich bewusst und man hätte dich auch nochmal angerufen. Das glaube ich jetzt einmal, aber wir werden es nicht erfahren.
Ja. Ja, es war vielleicht ganz kurz, es war wirklich so, dass ich ja nie, wenn Sie sich zurückerinnern, wenn die geschätzten Hörerinnen und Hörerinnen sich zurückerinnern, dann war das 2006. Es hat damals Gusenbauer Schüssel vom Thron gestürzt, das Schüssel ja nie verwunden hat in Wahrheit. Und es hat ewig lange Koalitionsverhandlungen gegeben, wo man schon geglaubt hat, das wird einfach nichts.
So wie jetzt eigentlich, nur ohne Koalitionsverhandlungen.
Ohne Koalitionsverhandlungen. Und dann letztendlich kurz vor Weihnachten ist es dann soweit gewesen, 2006 vor Weihnachten, dass es endlich zu einer Einigung gekommen ist. Da hat es dann natürlich im Vorfeld viele, viele Gerüchte auch in den Medien gegeben, wer wird was, welcher Minister. Sie wissen, da ist ja Name-Dropping ohne Ende. Und ich kam nie vor. Und ich hätte auch im Traum nie dran gedacht. Ich habe mich zwar immer wichtig gemacht am Wirtshaustisch und habe gesagt, ja, und das ist alles furchtbar und das muss besser gemacht werden und ich weiß, wie das geht, weil ich bin Ärztin und bin Krankenhausmanager und ich kann das. Aber ich hätte nie im Traum gedacht, dass ich sozusagen in diese Richtung gefragt werden würde. Und es war wirklich der Tag nach dem Feiertag Heilige Drei Könige. Wir hatten viel zu tun. Lise Prokop ist damals leider verstorben am Silvestertag, die damalig amtierende Innenministerin. Und ich als Chefin der Landeskliniken Holding war natürlich gefordert, weil sie in das Spital nach St. Pölten noch gebracht worden ist, wo sie leider verstorben ist. Und es war also ein ziemlicher Aufruhr. Man musste genau schauen, ob alles eingehalten wurde von den Sicherheits- und von den Akutmaßnahmen. Und ich war am Weg in die Landeskliniken Holding, erster Arbeitstag nach den Weihnachtsfeiertagen und Ferien, und bin wirklich in der Früh angerufen worden von jemandem, dessen Stimme ich ursprünglich nicht erkannte und den ich ehrlich gesagt auch erst zuordnen musste, nämlich dem Willi Molterer, der ja zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht wirklich, der war natürlich bekannt.
Ah, der
weil
Skifahrer,
er war,
der andere Molterer, gell?
Ja, soweit habe ich nicht gedacht, vor allem hat er sich ja nicht gleich mit Willi Molterer vorgestellt, sondern mit Willi, und da habe ich echt an die
Biene Meier
gedacht, ja, genau. Willi kannte ich so wenig. Und es war für mich dann kurzfristig, habe ich mir gedacht, das ist der Ö3-Mikromann, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass jetzt wirklich ich das machen sollte. Und das war für mich damals schon ein ziemlich eindrucksvolles Erleben.
Also angelobt als Ministerin mache ich den Querverweis zu der Wiener Börse. Gusenbauer war ein Kanzler, der gesagt hat, Vienna will go bullish. Und ich habe mit ihm früher zusammengearbeitet, habe durchaus keine schlechten Erinnerungen gehabt. Und ich kann mich erinnern, dass du im Podcast auch gesagt hast, dass der durchaus eigentlich bisweilen leiwand war. Ne?
Er war für mich ein guter Ansprechpartner, weil er wirklich versucht hat, und das, da hat vielleicht auch mein Distanzieren zu meiner eigenen Partei begonnen. Ich habe es nicht verstanden. Gusenbauer wollte unbedingt Kanzler bleiben.
Für die, die es nicht wissen, deine Partei, Erwin Bröll und Co.
Das war damals die ÖVP natürlich. Ja. Ich bin unter dem bunten Vögel, unter Buschek eingetreten 1978. Also ich wäre, wenn ich nicht vor ESE ausgetreten wäre, fast 45 Jahre in der Partei.
Also nicht wirklich türkis, wenn man die Farbengebung nennen
kann. Gar nicht, nein. Genau. Schwarz und große Leidenschaft zur Großen Koalition, von der ich überzeugt bin, auch aus wirtschaftlichen Gründen, dass sie den Wohlstand geschaffen hat, den wir heute im Mittelstand haben und den wir gerade beginnen zu verlieren. Und wenn ich da so ein bisschen was Politisches einfließen lassen darf. Und ich war immer am linken Rand der ÖVP. Weil ich natürlich immer diesen sozialen Gedanken hatte, weil ich bei Weitem nicht dieses wirklich klerikale Denken in mir trage. Und ich komme auch aus einer Familie, die war zweigeteilt. Ich habe auf der einen Seite Sozialdemokraten und auf der anderen Seite ganz, ganz bürgerliche, beamtete ÖVP-Strukturen. Und in dieser Dualität bin ich aufgewachsen. Und diese Dualität habe ich eigentlich bei den bunten Vögel, bei Heini Neisser, bei Jörg Maute, bei Erhard Busse gefunden. Und als diese Dualität langsam aber sicher verschwunden ist, war auch für mich kein Platz mehr in dieser Partei. Und unter Gusenbauer habe ich eigentlich zum ersten Mal sehr kritisch betrachtet, dass hier nicht mehr Sachpolitik betrieben wurde von meiner ehemaligen Partei, sondern Parteipolitik. Und ich war immer, auch weil ich immer ein Personalvertreter war, Klassensprecher, Schulsprecher, Mittelbauvertreter im AKH und, war ich immer jemand, der die Sachpolitik in den Vordergrund gestellt hat. Und Gusenbauer, um dort zurückzukommen, hat sich wirklich bemüht, auch wahrscheinlich, um einfach Kanzler zu bleiben, auf viele, viele Forderungen der ÖVP, die er deutlich verloren hatte, damals einzugehen. Wir haben unglaublich viele Ministerposten gekriegt, obwohl das vom Wahlergebnis her gar nicht so drinnen gewesen wäre. Und er ist natürlich auch immer wieder auf unsere Anliegen zurückgegangen, wie übrigens damals auch Heinz Fischer, der ja Bundespräsident war. Und ich bin oft hinter dieser Tapetentür verschwunden, weil ich ja mit dieser ganz, ganz schwierigen Position der Gesundheitsministerin immer wieder angeeckt und gegen Gummiwände gelaufen bin und mir versucht habe, auch Hilfe zu holen. Und diese Hilfe, muss ich ehrlich sagen, habe ich eher damals bei den Sozialdemokraten, bei einem Kanzler, bei einem Bundespräsidenten bekommen, als beim ÖVP-Gesundheitssprecher, der eigentlich Ärztekammervertreter war und mit Händen und Füßen versucht hat, mich und meine Projekte zu verhindern.
Wir sprechen über die Jahre 2007, 2008. Ich möchte den Börsebezug reinbringen, weil 2007 haben wir 5000 Punkte in unserem ATX gehabt, den höchsten Stand, der noch immer gilt, den wir je hatten, für den ATX ohne Dividenden. Und 2008, ausnahmsweise kann Österreich nichts dafür, ist die ganze Finanzwelt importiert aus Amerika zusammengebrochen und der ATX ist auf 1600 zurückgefallen. Habt ihr an diesen wirtschaftlichen Schock, kriegt man da als Gesundheitsminister, natürlich als Bürgerin kriegst du was mit, aber was hat das mit dir als Ministerin gemacht?
Ich glaube schon. Als Privatperson. Also erstens ist es natürlich so, dass du als Regierungsteam auftrittst und daher damals durch den Finanzminister, durch den Vizekanzler, den Kanzler, ganz klar war, dass es sehr sorgenvoll war und dass wir hier 2008 sehr, sehr viele Ministerratssitzungen gehabt haben, aber auch interne Sitzungen gehabt haben, die versucht haben, Österreich da sensibel so zu führen und zu lenken, dass es möglichst wenig Schaden gibt, auch in der Wirtschaft. Und das bekommt natürlich jeder Minister mit, egal ob das der Bildungsminister, die Bildungsministerin oder der Gesundheitsminister ist. Ich möchte aber auf etwas verweisen, und das ist mir ganz wichtig, das zu sagen, dass Gesundheit bei Weitem mehr Wirtschaft in sich trägt, als wir annehmen können. Weil Gesundheit ist etwas, das ganz, ganz stark mit Wirtschaft verknüpft ist. Und da können wir beginnen beim Bau von Spitälern und weiter in die hohe technische Kompetenz, die wir dort haben, die technische Betriebsführung und die vielen, vielen Gewerke, die letztendlich in einem Spitalsbetrieb und in einem Spital zum Beispiel tätig sind. Der ganze IT-Bereich, die Digitalisierung, neue Firmen, die hier eintreten, A1 mischt mit in Gesundheit, Google mischt mit in Gesundheit. Das ist etwas, was wir uns noch vor 100 Jahren oder vor 80 Jahren, 50 Jahren nicht vorstellen konnten. Da war ein Bürgermeister, der hat das Spital bauen lassen und da war ein ärztlicher Direktor und ein Verwaltungsdirektor. Die Pflegedirektion war damals noch höchstens geduldet oder noch nicht existent. Und der ärztliche Direktor hat sich gewünscht und der Verwaltungsdirektor hat ja auch gesagt, weil der ärztliche Direktor am Stammtisch immer gute Argumente dafür gefunden hat. Und wir hatten, und da ist wieder der Wirtschaftsbezug, Geld ohne Ende. Nicht? Wir haben eigentlich dieses Sozialsystem aufbauen können, weil wir unglaublich viel Geld hatten. Und weil wir daher auch ein ganz, ganz niedrig zu betretendes Gesundheitssystem gehabt haben, wo alle eigentlich alles gekriegt haben, ich sage bösartig dazu, egal ob sie es gebraucht haben oder nicht. Das war ein bisschen blauäugig und natürlich nicht auf die Zukunft schauend. Und dann haben wir schon sehr schnell gemerkt, wie diese Finanzkrise oder Bankenkrise damals ausgelöst war, dass natürlich in der Sekunde überall dort, wo öffentliches Geld hineingeschleust wird, ein bisschen Zurückhaltung angesagt war. Und das ist im Gesundheitswesen sehr, sehr heikel und sehr, sehr schnell, weil wir dann sehr schnell nicht mehr Effizienzen bringen lassen und Prozesse definieren, sondern weil wir schnell dazu tendieren, etwas nicht mehr anzubieten. Und da kommen wir dann ganz schnell in diese Thematik 2, 3, 4 Klassenmedizin. Okay. Der sich's leisten kann, holt sich's halt weiterhin. Der sich's nicht leisten kann, bekommt's nicht. Und da hat dann dieser Wirtschaftsfaktor im Gesundheitswesen natürlich schon einen Raum. Und ich plädiere immer wieder dafür, dass es letztendlich so ist, dass gerade Leute, die eher aus niedrigeren finanziellen Verhältnissen kommen oder kleineren finanziellen Verhältnissen, meistens sehr viel kränker sind. Und das ist etwas, was uns wieder zur Prävention führt, und da sind wir voll in der Wirtschaft drinnen.
Du bist danach, also danke für die Verflechtung auch mit der Wirtschaft, ist mir natürlich gerade in dem Podcast sehr wichtig. Du bist danach deinem Thema treu geblieben, PricewaterhouseCoopers Healthcare. Ja, klingt spannend. War das auch in Donaustadt, dort auf der Wagramer Straße?
Nein, das war im dritten Bezirk, okay. Damals. Ja. Und jetzt sind sie ja wieder, wir waren damals noch im dritten Bezirk und jetzt sind sie übersiedelt dann. Da war die Frage, dann bauen wir daneben noch an, weil wir immer mehr geworden sind. Mhm. Und da sind sie dann auf die Wagramer Straße in den Tower gezogen,
Richtung
wo man es ja sieht. Das ist leider, tut mir fast leid, dass ich da jetzt nicht mehr dabei war, weil das muss ein unglaublicher Ausblick sein. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Tag für meine Facebook-Freunde oder für meine LinkedIn oder Instagram-Freunde würde ich wahrscheinlich Fotos schießen. Aber ja, PricewaterhouseCoopers, es ist ja vielleicht ganz kurz nur zur Erklärung, nachdem man nicht mehr Ministerin und Minister ist, es hat ja damals nach 2 Jahren leider, also ich hatte eine sehr kurze Amtszeit, Willi Molterer gesagt, es reicht, was wir alle nicht verstanden haben, warum, aber er hat letztendlich die Rechnung präsentiert bekommen, weil die ÖVP wieder verloren hat und weil auch die Bevölkerung, glaube ich, damals nicht verstanden hat, warum eigentlich aus einer relativ die letzte halbwegs funktionierende Regierung mit ein paar Quereinsteigern, die es witzig gemacht haben, mein enger Freund Erwin Buchinger, der damalige Sozialminister. Wir haben uns ganz gut verstanden und sind bis heute, ich bin sehr dankbar für diese Freundschaft, die bis heute anhält. Und wir haben ein paar gescheite Sachen gemacht, nicht? Rezeptgebührdeckelung ist ein ganz wesentlicher Punkt gewesen. Da waren die Sozialversicherungsträger nicht wirklich glücklich, aber wir haben das gemeinsam durchgezogen. Und dafür bin ich ihm bis heute dankbar, dass er so gehalten hat. Sabine Oberhauser, die als Gesundheitssprecherin damals der SPÖ viel unterstützt hat in meinem Versuch, eine große Reform zustande zu bringen, die, und das muss man sagen, meine eigene Partei blockiert hat in den letzten Abstimmungen im Parlament und die ja eine später dann auch Gesundheitsministerin wurde, eine hervorragende gewesen wäre und leider vorzeitig und viel zu früh verstorben ist. Aber PricewaterhouseCoopers hat mir die Möglichkeit gegeben, noch einmal Fuß zu fassen, weil wenn man da so dann rausfliegt aus der Politik, im wahrsten Sinn des Wortes, weil es ja völlig ungeplant war. Und
weil ein anderer sagt, dass für ihn reicht. Ne?
Richtig, ja, genau. Ja. Und damit rechnest du auch nicht wirklich, es war auch nicht absehbar, daher richtest du dich ja nicht ein und schaust dich nicht um, wie er jetzt schon bekannt wird, dass der jetzige Finanzminister irgendwie ein bisschen in Richtung Nationalbankgouverneur schaut und so. Das gibt mir zwar ein bisschen zu bedenken, weil offensichtlich glauben sie nicht wirklich an ihren Sieg, aber die bereiten sich schon ein bisschen vorzeitig vor, nicht? Ich konnte das nicht und dann habe ich festgestellt, überall wo ich hingegangen bin, bin ich ein bisschen gegen eine Betonwand gelaufen, aus dem einfachen Grund, weil das österreichische Gesundheitssystem natürlich noch sehr stark verstaatlicht ist, bis über 90%. Und weil die eigenen haben mich nicht besonders mehr leiden können, weil ich ihnen ja auch auf die Zehen getreten wäre mit einer Reform und immer wieder bin mit meinen Versuchen, Reformen durchzusetzen. Die anderen, weil es natürlich halt doch die andere ist. Und die Opposition sowieso, weil es ein ehemaliges Regierungsmitglied war. Das heißt, ich bin da schon relativ verzweifelt gewesen, weil nachdem ich aus einem zwar großartigen Haus, nämlich einer Zwei-Personen-Geschichte mit meiner Mutter kam, aber Geld war nie da, sondern die Leidenschaft meiner Mutter, mich zu unterstützen und mir eine tolle Ausbildung zu geben. Super. Und dafür bin ich ja auch ewig dankbar, aber ich habe mich jetzt nicht auf irgendwelchem Geld ausruhen können und musste arbeiten gehen. Und die einzige Chance, die ich damals gehabt habe, war ein amerikanischer Konzern, der letztendlich gesagt hat, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Consulting, der gesagt hat, ja, das finden Sie spannend, das probieren Sie. Und ich war dann doch fast 6 Jahre, bis Ende 2014 bei PricewaterhouseCoopers und habe dort wirklich viel gelernt, Handwerkszeug gelernt, in der Beratung, auch in der Berechnung und in den Strukturen, die man braucht, um große internationale Konzerne, vor allem im Pharmabereich, aber natürlich auch große deutsche Krankenhauskonzerne zu beraten und ihnen strategische Wege zu zeigen, wie sie in den 21. Jahrhundert Fuß fassen können.
Und da war sicher auch kein Fehler, dass du dich immer für digitale Dinge interessiert hast in dieser vernetzten Welt und mit den Großkonzernen.
Ja, also Digitalisierung hat mich immer begeistert. Ich meine, es ist bis heute so, dass wirklich tolle IT-Leute, also ich habe mich ja dann vor 8 Jahren in den CRM-Bereich ein bisschen verliebt und habe einen Partner, auch einen technischen Partner gefunden, der immer ein bisschen lächelt, wenn ich dann beginne, über die Technik von Digitalisierung zu sprechen. Da kenne ich mich natürlich nicht aus, aber das, was ich bin, ist natürlich das Missing Link zwischen Ärztinnen, Ärzten, Pflegepersonal und Krankenhauspersonal und den Technikern in dieser Digitalisierung, die im Gesundheitswesen zwar eine Riesenkomponente wäre und ein unglaubliches Zukunftspotenzial hat, aber derzeit noch sehr, sehr schleppend und langsam geht, weil das Verständnis zwischen diesen zwei Blöcken nicht wirklich da ist. Und da habe ich mit Elga ja schon begonnen, meine Leidenschaften zu spielen und habe das eigentlich dann auch bei PricewaterhouseCoopers gemacht, wo die Digitalisierung ja schon viel stärker in anderen Ländern ein Thema war. Und nachdem es ein internationaler Konzern ist, konnte ich natürlich auch viel in anderen Ländern, europäischen Ländern sehen, wie diese Digitalisierung fortschreitet, was mir letztendlich, wir werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, dann in der weiteren Zukunft auch geholfen hat.
Weitere Zukunft, da geht's dann in die Selbstständigkeit. Ich erwähne meistens bei meinen Gästen 2 Punkte, wann wir uns kennengelernt haben. Ich sage mal heute, obwohl wir in die gleiche Volksschule gegangen sind und in der gleichen Straße aufgewachsen sind. Und dann der Punkt, wann sich meine Gäste selbstständig machen, ist was bei jeder oder jedem der Fall. Bei dir war es, glaube ich, 2014, oder?
2015, Jänner, genau. Also vorbereitet habe ich es Ende 2014. Mit 1. Jänner 2015 war ich dann selbstständig. Als Unternehmensberaterin im Healthcare-Bereich, völlig blauäugig, das muss ich sagen. Ein bisschen Kritik auch üben an der Wirtschaftskammer, die da gerade Newcomern in diesem selbstständigen Bereich zwar sofort viel Geld abnimmt, aber sozusagen eine Schulung zu machen und zu sagen,
ich glaube, die weiß es ja alles.
Und das ist es aber nicht, weil ich war mein ganzes Leben angestellt. Ja. In verschiedensten Strukturen. Ich war verbeamtet, damals noch im AKH, wie es noch die Uniklinik zum Wissenschaftsministerium gehört hat. Ich war auf freien Managementverträgen, 5-Jahresverträgen in der Landeskliniken-Holding. Ich war also in diesem Halbbereich, wo du ein bisschen schon in die Politik hineinschaust. Ich war dann, wie gesagt, bei PricewaterhouseCoopers in einem völlig freien Angestelltenvertrag, ne? Aber ich war nie selbstständig und das ist doch ein deutlicher Unterschied und ich habe mir am Anfang wirklich schwer getan, bis ich gefunden habe, was ist, den Bauchladen wegzubringen und nicht alles anzubieten, auch zu erkennen, dass man ohne einen großen Mitarbeiterstab gerade im Gesundheitswesen wenig tun kann, wenn man Daten sammeln muss in Spitalsgruppen und solchen Themen. Und das war ein schmerzhafter Prozess, aber ich sage immer wieder, man lernt ja nur, wenn man verliert.
Genau. Also ich unterstelle dir perfekte Rechtschreibung, aber wie man Bürokratie schreibt, lernt man selbstständig, oder?
Ja.
Das
ja.
Lernt man wirklich.
Es ist furchtbar.
Okay, gut, Einschaltung, Ende, Herr Podcaster. Deine Selbstständigkeit, du hast gesagt, schleppend begonnen, ja, hat dich dann international in Nachbarländer geführt. Ja. Ich nenne jetzt Städte wie Laibach oder Bozen. Ein paar Worte dazu, bitte.
Ja, ich habe dann irgendwo festgestellt, dass ich festhänge und nachdem ich aber Geld verdienen musste, weil man es mir ja ununterbrochen abgezackt hat, egal ob von der Wirtschaftskammer oder weil du Visitenkarten brauchst und weil du halt überall hin musst, damit du dich verkaufen kannst und das kostet alles Geld und es ist nichts reingekommen und irgendwann einmal wird es natürlich dann schon ein bisschen eng. Und 2015 war mein Schicksalsjahr. Meine Mutter ist gestorben. Ich habe mich damals auch privat getrennt. Ich war auf einmal allein. Ich bin für alles finanziell allein aufgekommen und habe nichts reingekriegt. Das heißt, ich habe wirklich Angst bekommen. Und ich kann allen Hörerinnen und Hörern sagen, ich habe hohes Verständnis für diese Schicksale in der Selbstständigkeit, weil ich selber diese Existenzängste auch gespürt habe und kenne. Und dann habe ich das Glück gehabt, irgendwie scheint mein Leben so gelenkt zu sein, dass ich immer so ein bisschen am Rand des Abgrunds stehe und schon hinunterschaue und dann kommt auf einmal die gute Fee und sagt, puh, da ist die Brücke. Und da habe ich ein Angebot bekommen nach Ljubljana, nach Laibach, um dort kleine Strukturen, Ordinationsstrukturen zusammenzukaufen für einen internationalen Hedgefonds und zu behübschen, auch digital zu behübschen und dann wieder zu verkaufen, also wieder was ganz was Neues. Also
alle Skills, die du irgendwann irgendwo erworben hast, reingespielt, oder?
Ja, und das ist spannend, ist super, weil ne? Da ist also dann wirklich der
Kant. Kommt man schon wieder zurück.
Ja, also genau. Und das Schönste war dann natürlich Italien.
Mit privaten Verlusten, deswegen habe ich kurz innegehalten natürlich, aber dusch, ja.
Und für mich war dann, also Italien war für mich das Tollste und ich wollte ja eigentlich dort bleiben, ich gebe es zu, weil auch Südtirol, vor allem ab Bozen ist es dann schon sehr italienisch und ich habe die Sprache ja dann fast zur Perfektion, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber doch gut gelernt und ich habe damals die Möglichkeit gehabt, im Auftrag des Landeshauptmanns Gombacher von Südtirol in einem PPP-Modell, Public-Private Partnership, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind versiert
danke,
und wissen
das. Ja, nein, ich hätte dich.
Danke. Und dieses Public-Private Partnership heißt, dass der öffentliche Bereich mit einem privaten Bereich gemeinsam ein Projekt in die Hand nimmt und in dem Fall war es 51% Land Südtirol mit einem italienischen Krankenhausinformationssystem Produzenten, der die Digitalisierung in den 7 Südtiroler Spitälern vorantreiben wollten. Und dieses PPP-Modell hat natürlich beinhaltet die Gründung einer eigenen Firma, der ich dann vorgestanden bin und wo wir in einem definierten Zeitbereich und Zeitraum mit dieser Digitalisierung ein bisschen ähnlich Elga vorangeschritten sind. Das war auch der Grund, warum Gombacher mich gefragt hat, ob ich das machen will, weil ich mir offensichtlich, wie immer in Österreich, im Land ist man eher nicht so beliebt, aber außerhalb des Landes kriegt man dann die Angebote. Übrigens, wenn man dann außerhalb des Landes reüssiert, ist man wieder gern gesehen im Land. Das habe ich dann gemerkt, wie ich, nachdem die Projekte aus waren, ich wollte weiter in Italien bleiben, hätte aber eine Zeit lang warten müssen, bis ich den nächsten Job bekomme und dadurch musste ich wieder zurück. War eigentlich sehr unfreiwillig, das gebe ich jetzt wirklich zu, weil ich einfach ein bisschen angepisst war von Österreich und von dem, wie man mit mir umgegangen ist. Und ja, da war ich schon ein bisschen beleidigt und verletzt und angefressen. Das legt sich dann im Alter und das legt sich mit den Jahren. Und bin dann nach Österreich zurückgekommen und habe Gott sei Dank dann noch einmal reüssieren können und starte jetzt wieder auf den unterschiedlichsten Ebenen neu weg.
Ja, du bist ein TV-Star geworden. Also ich sage mal, ihr habt da super funktionierende Formate, unter anderem bei Österreich, dann die Geschichte mit Michi Nickbarsch war natürlich super. Macht Spaß, oder?
Sehr, sehr. Ich wollte eigentlich immer. Witzig. Ich wollte ja. immer. Ja, danke, ja, ich hoffe ja. Ich habe immer gesagt, du musst und ich habe ja wahnsinnig gern auch unterrichtet und an den Universitäten unterrichtet, mit den Studierenden gearbeitet. Und ich habe immer gesagt, du musst, wenn du einen Inhalt den Menschen weiterbringst, muss das irgendwie sexy sein, weil sonst ist es langweilig, weil wenn man einschläft bei den blauen Tiers oder bei den PowerPoint-Präsentationen, das bringt es ja nicht, sondern ich versuche halt immer ein bisschen aus der Praxis zu erzählen und den Leuten zu erzählen, warum, auch den Studierenden zu erzählen, warum muss ich was lernen, weil dann kommt das und das, wo du dann furchtbar auf die Schnauze fliegst, weil du eben das Handwerkszeug nicht gelernt hast. Und ich bin jemand, der wirklich Qualitätssicherung als ganz, ganz oberste Priorität nimmt. Und du musst, wenn du heute alles, was du anpackst, musst erlernt haben. Und ich habe also zu allem, was ich getan habe, immer Kurse gemacht, bis mir dann ein Headhunter gesagt hat, ich bitte Sie, hören Sie auf. Sie haben schon 15 Seiten Lebenslauf. Es will niemand mehr. Machen Sie keine Ausbildungen. Und jetzt habe ich gerade die Ausbildung zum Arbeitsmediziner begonnen.
Doch. traumhaft. Und da kommen wir vielleicht dann eh noch zu einer aktuellen Stelle, Wiener Privatklinik. Aber wenn du zu allem Kurse gemacht hast, muss ich dich eine Sache noch fragen. Also wenn der Something Strange in Your Neighborhood ist, wen rufst du an?
Ghostbusters.
Ja, genau, das wollte ich an die Ghostbusters, genau. Liebe Andrea, wir haben gesprochen über die Wirtschaft, über die Gesundheit. Ich bin ja auch ein Sportnerd, der Podcast heißt Wiener Börse, Sportmusik und mehr. Reihen wir doch kurz in deinen Worten bitte die Begriffe Wirtschaft, Sport und Gesundheit ein.
Prävention.
Prävention, gell?
Das ist für mich, also ich meine, ich kann jetzt auch noch das Neuhochdeutsche sagen, Health in all policies. Mhm. Also ich glaube, das ist für mich so das ganz, ganz Wichtige, dass Gesundheit überall dabei ist und ganz, ganz wichtig überall dabei ist. Und das ist etwas, was leider Gottes die Politik nicht versteht. Und jetzt könnte man mir vorwerfen, Sie waren Gesundheitsministerin, warum haben Sie es nicht gemacht? Ich habe es probiert, nur das Problem der Kompetenz der österreichischen Gesundheitsministerinnen und Minister ist endenwollend. Weil wir natürlich die zwei goldenen Kälber haben in Österreich. Auf der einen Seite den Föderalismus, wo die Länder eigentlich für den Spitalsbereich selbstständig zuständig sind, und die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger, die de facto mit der Ärztekammer für den niedergelassenen Bereich zuständig sind, wo der Gesundheitsminister auch nichts machen kann. Und damit sind die Niedergelassenen mein Thema, die Spitäler nicht mein Thema. Die Qualitätssicherung wäre das Thema, nur es gibt ja immer zu einem Bundesgesetz neuen Landesgesetze, die sich dann verselbstständigen. Das heißt, es ist keine Entschuldigung, aber der Versuch, etwas zu tun, wird meistens mit einem Niet beantwortet. Ich bringe das Beispiel Prävention, weil wir es gerade besprechen. Ich habe versucht, Ende 2008 noch in das Parlament zu bringen, eine Erhöhung des Beitrages aus dem Gesundheitsbudget für Prävention. Und man höre und staune, damals 2008 haben wir 2% dafür gezahlt. Da war die EU bereits in ihren Mitgliedstaaten bei ungefähr 20%. Und die Vorgaben für 2025 waren irgendwo bei 30-40%. Weil natürlich die Experten gewusst haben, wenn die Leute gesund bleiben, dann können wir es uns auch weiter leisten. Wenn die Leute krank sind, dann können wir es uns nicht leisten. Und ich wollte also von 2-4% damals erhöhen. Und nachdem aber die Prävention Sache der Länder ist, gibt es im Parlament eine spezielle gesetzliche Struktur. Das heißt, wenn der Bund ein Gesetz einbringt, das die Länder Geld kostet, dann können die Länder sagen, nein, das interessiert uns nicht, wir lehnen das ab. Und genau das ist passiert. Und ich glaube einfach, dass wir in der Prävention, die ja Sport ganz massiv auch beinhaltet, wie natürlich auch, wir sprechen ja von Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, und gerade in der Primärprävention, also im Lebensstil, ist die Ernährung, der Sport, das Aufklären über Noxen, über Gifte, über Rauchen, über Alkohol ein ganz wesentlicher Punkt. Es ist wesentlich auch in der Sekundärprävention, dass wir Gesundenuntersuchungen machen, dass wir Impfpläne akzeptieren. Ganz traurig, dass wir in Österreich, die wir Impfweltmeister waren, letztendlich jetzt Kinder an Masern verlieren, weil die Eltern sie nicht impfen lassen. Ich weiß schon, da betrete ich ein ganz gefährliches Terrain, aber ich tue es aus wirklicher Überzeugung. In Italien, als ich dort war.
Die vergangenen 5-6 Jahre natürlich noch mitgespielt, ne? seit einer gewissen Pandemie oder
ja,
so.
Ja, das war natürlich ein Thema, wo viel auch schiefgegangen ist und wo einfach.
War ein Blindflug, ich meine.
Es war ein Blind. Deswegen sage ich immer, ich glaube, man darf die Leute nicht verurteilen. Ich habe immer wieder gesagt, das war das erste Mal weltweit, dass sowas passiert ist in unserer Denkzeit. Und da muss man halt dann schon pardonieren, wenn nicht alles so ganz gerade läuft.
Ich habe mit dem Impfen weniger Probleme als mit den Corona-Hilfen und deren Verteilung.
Ja, das ist ja das Wirtschaftsthema, aber, nicht? Ja, genau. Und ich glaube auch, dass da viel schiefgelaufen ist. Deswegen sage ich, es ist viel schiefgelaufen. Es läuft aber jetzt auch mit der ganzen Energiegeschichte viel schief, nicht? Ja. Und ich meine, wir tendieren, und das passt wieder zum Gesundheitswesen und zum Anbieten von Leistungen, wir tendieren ein bisschen das Gießkannenprinzip in Österreich zu verwenden. Wir wollen niemanden wehtun. Wir wollen nie so ganz Klarstellung beziehen. Wir versuchen so ein bisschen wienerisch, naja, wird schon irgendwie alles passieren, und da sind wir mit allen gut Freund, und da müssen wir aber auch allen was geben. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz schwierig ist, wenn du immer weniger oder sich verknappende Güter hast. Und ja, das klar. ist bei uns derzeit das Geld.
Es ist sicherlich nicht sozial ausgewogen, aber ich glaube, die Angst vor unterstellter Freundelwirtschaft ist bei den Entscheidern so groß, dass die Gießkanne noch immer eine gute Umschiffung ist.
Ja, aber die ist teuer.
Die ist teuer, gar keine Frage. Dann bringe ich noch einen Punkt ein, Wiener Privatklinik. Wir sprechen wieder gegen der AKH. Hausärztin. Was verstehe ich darunter?
Naja, zuerst möchte ich vielleicht einleitend sagen, ich habe eine wahnsinnige Freude, dass mein Leben, bin jetzt oder werde heuer 62 und dass mein Leben diesen wunderhübschen Bogen gemacht hat. Ich habe eigentlich in der Wissenschaft
merken, wenn man 62
und in
62
der,
geboren ist.
Ja, genau, ja, ja, es ist ein tolles Jahr, 62 geboren, werde 62.
Funktioniert das nicht immer, nein. Ab jetzt, genau.
Und dass ich diesen Bogen spannen konnte, dass ich eigentlich in der Medizin und in der Wissenschaft begonnen habe. Und in den letzten Jahren habe ich eigentlich wieder zurückgefunden zu meiner ursprünglichen Profession, auf der einen Seite in der Wissenschaft, als ich noch die Fachhochschule in St. Pölten, den Gesundheitsbereich, die Ausbildung der nichtärztlichen Berufe leiten durfte und wirklich, das muss man Hut ab sagen, in den Fachhochschulen inzwischen wirklich tolle Wissenschaft betrieben wird. Und jetzt bin ich wieder wirklich zur ursprünglichsten Form meiner Tätigkeit als Ärztin und Medizinerin zurückgekommen. Und die Privatkliniken ganz allgemein haben in den letzten Jahren diesen Weg gefunden, dass sie neben den Ärzten, mit denen die Patienten im Sinne einer Hotelbelegung in die Spitäler hineingehen, auch Ärzte anstellen, fix anstellen oder als Springer für Dienste anstellen, die dort in der Zeit, wo der Belegarzt nicht da ist, die Sicherheit bieten für die Patienten, dass nichts passieren kann und dass man medizinisch sozusagen immer einspringen kann, wenn irgendwas passiert, bis der Belegarzt dann wieder da ist. Und das ist etwas, was natürlich Sicherheit gibt, auch in diesen Privatspitälern.
Belegarzt, habe ich nicht gewusst, dass das die Ärztin oder der Arzt ist, die oder der belegt quasi das Bett,
Bett belegt mit dem Patienten.
Und ist schon gut, dass nicht nur alles schön und ein gutes Well-Being-Feeling hat, sondern dass auch jemand wie du darauf aufpasst. Im Radl.
Ein bisschen, genau.
Im Radl mit anderen. Und finally noch, Andrea, ich habe überzogen, ganz bewusst, aber ich glaube, das ist für alle Hörerinnen und Hörer okay. Du denkst auch, du hast viel zu sagen, hast, glaube ich, noch nicht, du würdest, glaube ich, gern noch einiges bewegen in diesem Land, habe ich so das Gefühl, aber da frage ich dich jetzt nicht. Das sollen dann vielleicht einmal andere tun. Podcast. Reizt dich, oder?
Ja, unglaublich.
Haben wir im Vorgespräch besprochen.
Ich bin ja,
vielleicht machen wir da
ich
was.
Bin technikaffin, ja. ich bin modernen Medien, ich bin eine leidenschaftliche Social Media Workerin und Schreiberin. Ich sehe mich auch ein bisschen manchmal als Influencer und ich glaube vor allem eins, und das ist mir wichtig.
Die Gesundheitsinfluencerin.
Ja, und ich glaube einfach, dass den Menschen, und das ist vielleicht wichtig mir noch zu sagen als letzten Satz, ich möchte wahnsinnig gern, dass die Österreicherinnen und Österreicher das Gesundheitssystem kennenlernen und darüber Bescheid wissen, weil ab diesem Zeitpunkt ist man auf Augenhöhe und ab diesem Zeitpunkt kann man auch entscheiden. Und das ist derzeit ganz schlecht, dieses Wissen, und vielleicht kann ich ein bisschen was dazu beitragen durch diesen Podcast, den wir sicher lustig gestalten werden und wo
jetzt
sicher
haben wir
auch gespoilert, das
eine vielleicht machen ja. wir da was gemeinsam. Es ist ja nicht nur wichtig, dass man gerne redet, sondern dass man auch was zu sagen hat.
Richtig.
Und das ist bei dir definitiv der Fall.
Dankeschön.
Liebe Andrea, ich spiele meinen komischen Abspann. Es war mir ein Volksfest, wirklich. Siebenbürgerstraße, Traum, Nattorpgasse, Volksschule, ein Traum, tolle Karriere, und ich freue mich auf das, was kommt. An euch da draußen, danke fürs Zuhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke, dass ich da sein durfte, und einen wunderschönen Tag noch.
Wunderbar. Ciao.